Herzlich willkommen zu Spielsatz SSC, dein Volleyball-Podcast. Wir sind wieder zurück mit neuen Folgen rund um den SSC Palmberg Schwerin. Mein Name ist Verena Lukaschek und ich freue mich, eure Gastgeberin zu sein. Ich bin Online-Redakteurin bei der SVZ und ehemalige Social-Media-Managerin vom SSC. Für euch befrage ich Teamtrainer und Staff zum Leben in und um den Verein. Und wir geben euch interessante Einblicke, damit ihr das Team und den Verein auch abseits des Feldes kennenlernen könnt. Schaut man beim SSC Palmberg Schwerin auf die Trainerbank, dann sieht man seit vielen Jahren eigentlich die gleichen Gesichter. Und mit seinen über 2 Metern fällt einer ganz besonders auf. Bei mir zu Gast heute Martin Wattne-Friednes, Co-Trainer vom SSC Palmberg Schwerin.
Hallo, schön hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, Martin. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten hatten, das war tatsächlich nach dem letzten Spiel gegen Stuttgart, was ihr 3-2 gewonnen hattet. Und ich hatte dich danach gefragt, mit welchem Gefühl du rausgehst. Und du meintest, du hast ein sehr, sehr gutes Gefühl und das war ein sehr schöner Abend für dich. Und vielleicht habt ihr montags sogar trainingsfrei. Mich würde interessieren, was ist draus geworden? Wirklich trainingsfrei gehabt oder gab es da noch eine kleine Einheit?
Nee, das war tatsächlich trainingsfrei, mindestens offiziell. Ich weiß, dass viele Spielerinnen haben ihre Krafttraining gemacht, aber offiziell hatten wir da trainingsfrei gekriegt.
Sehr schön. Kommt ja auch nicht so oft vor, muss man ja sagen.
Nee, einmal, das stimmt. Ne? Die sind beliebt, die freien Tage, die sind auch eigentlich heilig. Wenn wir Saisonplan machen zum Beispiel, da passen wir immer auf, dass wenn wir einen blauen Tag, dann sind die freien Tage eingeplant haben, da muss auch viel schief gehen, bevor wir die anfassen und sagen, nee, ist doch nicht frei.
Also, ja, total verständlich. Im Leistungssport braucht man einfach seine Regenerationszeit und auch so ein bisschen, um mal die Seele baumeln zu lassen.
Genau.
Martin, wir möchten dich sehr, sehr gerne ein bisschen genauer kennenlernen, denn du kommst eigentlich aus Norwegen. Erzähl uns doch mal, wo genau eigentlich du herkommst.
Ja, ich bin in Bergen geboren und wir sind dann aber ziemlich schnell aus Bergen rausgezogen nach Us. Das ist 3/4 Stunde südlich von Bergen aus und da bin ich aufgewachsen, bis ich ins Volleyball-Gymnasium dann gezogen bin.
Ich stelle mir das total schön vor. Ich bin schon einmal in Norwegen gewesen, habe so eine kleine Rundreise auch an den Fjorden entlang gemacht. War das bei dir auch so, dass du bei den Fjorden aufgewachsen bist oder bist du so mehr im Landesinneren aufgewachsen? Hattest du Berge? Wie war das so für dich?
Ja, wir sind ziemlich nah am Fjord oder an der Nordsee aufgewachsen, mit Boot dazu und alles so, was man aus Norwegen hört, mit Angeln und ja, viel Wasser. Mein Großvater war Seemann, Seefahrer und da hat man so ein bisschen Seefahrerblut in den Adern,
glaube ich. Mhm. Das heißt, die Ostsee ist hier nicht weit weg. Fühlst du dich hier wohl, so Richtung Meer und am See zu sein in Schwerin?
Auf jeden Fall, ja. Ich dachte, dass ich immer irgendwie zurückkehre nach Norwegen, aber mittlerweile kann ich auch meine Zukunft hier in Schwerin sehen.
Woher kommt denn eigentlich dein Bezug zum Volleyball? Also du sagst so Seefahrerblut und irgendwie so in der Natur aufgewachsen, wahrscheinlich auch sehr viel draußen in der Natur gemacht als Kind oder auch als Jugendlicher. Und wie ist es dann zum Volleyball bei dir gekommen?
Ja, das war durch meine Größe. Ich war auch sehr früh sehr groß. Und als ich 13 war, sind wir in der Schweiz gezogen. Da hatte mein Papa Arbeit für ein Jahr gehabt. Und da ich und mein jüngeren Bruder sind dann mitgezogen für ein Jahr in eine schweizische Schule zu sein, war auch sehr interessant. Und als ich aber zurückkam, dann haben alle meine Kumpels Volleyball gespielt und die haben sich natürlich riesig gefreut, dass ich so groß geworden bin.
Also du bist in der Schweiz, bist du nochmal so groß geworden?
Ja,
quasi.
Ich bin halt, bin ich jedes Jahr viel gewachsen. Ich bin da sehr lang geworden und am Ende müssen die mich auch ein bisschen halten. Habe ich da dafür ein paar Spritzen kriegen müssen, um nicht so
Wahnsinn.
Groß zu werden.
Ja. Wie groß bist du jetzt genau auf den Zentimeter?
2,2 Meter.
Ja, Wahnsinn.
Ich sollte eigentlich 2,30 Meter werden. Dafür habe ich halt ein bisschen Testosteron nehmen müssen und dann bin ich eben mit 14 war ich schon 2 Meter. Und deshalb fanden die das ganz toll und haben mich versucht zu überreden, mit Volleyball anzufangen. Ich war davon nicht so begeistert. Ich dachte, Volleyball, da habe ich ja nur so von irgendwie ein bisschen Frauensport, klassisch. Mhm. Aber die haben ja gesagt, naja, eben weil alle Frauen das spielen, sind ja die schönsten Frauen beim Volleyball.
Oh, gutes Argument, oder? Ja, wenn man 14 ist, wenn man jugendlich ist.
Das war natürlich dann ein Argument, wo ich sagte, okay, ja gut, ja, das ist es ja vielleicht ein Versuch wert. Und ja, dann hat man so angefangen und davon bin ich noch nicht weggekommen.
Hätten auch andere Sportarten zur Auswahl gestanden? Ich meine, Basketball muss man auch groß sein. Hast du auch mal Fußball oder so gespielt oder ist das dann wirklich Frage Volleyball und dann EO, klar, mache ich?
Nee, ich habe tatsächlich fast alles gemacht. Da meine Eltern war damals sehr, sehr genervt, dass die jedes Jahr gefühlt neue Schuhe kaufen musste für dann Fußball oder Handball oder ja. Athletik. Basketball, ich glaube, ich habe da das meiste ausprobiert, aber doch am Ende ist es Volleyball geblieben.
Volleyball ist es geworden. Und welche Position hast du gespielt?
Mittelblock, ganz klassisch. Ja. War schon sehr groß und da wird man gleich in die Mitte gesetzt. Hat mir aber auch Spaß gemacht. Bin früh aufgetaucht durch meine Größe mit dann Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft und eben dann paar Jahre später bin ich dann gefragt, ob ich nicht zu unserem Volleyball-Gymnasium ziehen möchte, um da noch mehr Volleyball zu trainieren.
Das heißt, du bist dann von deinem Zuhause oder von deiner Familie auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter weggegangen ins Volleyball-Internat oder Volleyballschule, genau. Oder war das noch nah bei euch zu Hause dran?
Nee, das war ein bisschen weiter weg. Das war unten in Sand, heißt es. Das ist östlich von Stavanger. Das ist in einen Fjord rein. Und da an der Fjord ist ein sehr, sehr schöner Ort, sehr klein. Aber eben da gibt es ein Volleyballgymnasium aufgebaut, wo man sich wirklich nur um Volleyball sich konzentrieren kann und hat da mal sehr viel Spaß gemacht, Internat zu wohnen. Die haben da 72 Spielerinnen und Spieler gemischt, Frauen und oder Jungs und Mädchen. Und da haben wir eben sehr viel Volleyball trainiert und hat sehr viel Spaß gemacht da.
Und hat das dann auch so ein bisschen deinen Weg schon geebnet in Richtung Profikarriere? Also war das quasi eigentlich dein Ziel, dass du professioneller Volleyballspieler werden möchtest?
Ja, wurde mir schon früh klar, dass ich das machen möchte. Und das Niveau in Norwegen, das ist ja eben keine professionelle Liga. Das war uns auch da früh klar. Und sondern da haben wir auch gesagt, wir wollen da raus. Und da hatte ich die Möglichkeit, auch nach Deutschland zu kommen. Ich war im Tryout hier in Deutschland, habe mich aber dafür entschieden, nach Schweden zu gehen. Da hatte ich ein Angebot aus Falkenberg. Das war ein bisschen dichter zu Hause und ich konnte da erstmal ein bisschen die Füße ein bisschen nass kriegen, bevor ich so ganz weit ins Ausland ziehe.
Wie alt warst du da, als du dann nach Schweden gegangen bist?
Da war ich 19. Ja. Und dann sind wir auch schwedische Meister geworden mit Falkenberg, hat auch viel Spaß gemacht und wollte dann auch weiterziehen, auch Richtung Deutschland, aber dann hatte ich eben ein Gespräch mit meinen Ärzten, die gesagt haben, dass vielleicht Leistungssport ist vielleicht nicht die beste Idee.
Erzähl mal ein bisschen, warum? Also warum wurde dir gesagt, dass das jetzt vielleicht doch nicht der Weg ist, den du einschlagen solltest?
Ich habe Marfan-Syndrom. Das ist eine, muss man nicht wissen, was ist. Das ist eine ganz seltene Diagnose. Das ist eine genetische Mutation, sage ich mal. Geht dann das Bindegewebe und dadurch ist mein Aorta, beim Herz da nicht so ganz flexibel und beim halt maximal, also Volleyball in sich ist eigentlich ein guter Sport dafür, man kann gut Volleyball spielen, aber um eben so gut wie möglich zu werden, muss man auch ein bisschen trainieren und an seine Grenzen gehen und da liegt eher das Problem, dass man nicht so in das Maximale gehen soll.
So. Also das hat mehr was mit dem Herzen zu tun, das ist aber unabhängig von deiner Größe.
Ja, man, das ist auch ein, wie sagt man, Nebenwirkung, dass man sehr groß werden kann mit diesem Syndrom. Mhm. Bin ich auch ein gutes Beispiel dafür, dass man Papa ist 1,95, also hat auch mal angefangen, ist aber nicht so groß geworden. Ich sage mal normale Größe. Mindestens in unserer Familie ist das.
Seid ihr alle groß?
Ich habe auch eine Schwester, die ziemlich groß ist. Ja. Aber ja, das 2,30 ist vielleicht ein bisschen extrem und bin auch dankbar, dass die gesagt haben: Nee, komm, lass uns vielleicht.
Da braucht man natürlich auf jeden Fall diese ärztliche Beratung, ne? Also die einem da auch schon den Weg irgendwie weisen. Aber trotzdem war ja dein Ziel erstmal ein anderes. Und wie ist es dann in dem Moment, diese Diagnose zu bekommen und gesagt zu bekommen, Leistungssport schön und gut und Profisportler toll, aber funktioniert einfach nicht, ist besser, wenn du es nicht machst. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, war eben ein Jahr davor, bevor ich nach Schweden gegangen bin, war ich auch beim Arzt. Die haben mich dann auch erzählt, dass es vielleicht nicht die beste, aber damals fand ich, der Arzt hat das nicht so taktisch. Ich kam rein, er hat gefragt, was möchtest du machen? Ich habe gesagt, Profi-Volleyballer. Sagt, das geht nicht. Was ist dein Plan B? Möchte ich Polizist werden? Sagt, der geht auch nicht.
Okay.
Und dann bin ich da ganz verzweifelt und gesagt, nee, da lasse ich mich nicht rein. Das
machst du auf jeden Fall dein Ding.
Mache ich auf jeden Fall mein Ding und geht weiter. Und dann eben das Jahr in Schweden gehabt, auch erfolgreich. Das war auch gut, aber danach bin ich auch ein bisschen ins Grübeln gekommen und dachte, vielleicht soll ich doch mal prüfen lassen, wie das so ist, bevor ich hier ans Profileben arbeite. Und dann wird es doch nichts. Dann habe ich eben einen Spezialist gefunden und wurde dadurch auch sehr gut beraten. Und dann haben wir uns auch geeinigt, dass es mit einer Profikarriere nicht so die beste Idee ist. Und habe ich dann das auch so gelassen.
Und wie lebt es sich jetzt damit? Merkst du irgendwelche Auswirkungen oder ist das jetzt in deinen Alltag übergegangen?
Nee, im Alltag merke ich das und also nicht, wie gesagt, im Training gehe ich nicht mehr so aktiv. Volleyball in sich ist ein guter Sport ins Training als Co-Trainer vor allem ist das nichts, worüber man nachdenken muss. Ich bin auch froh, dass ich Eltern habe, die nie das zum Thema gemacht haben. Ich sollte eine ganz normale Kindheit haben und alles machen, was ich machen möchte. Deshalb haben die auch mich nicht davon gehalten, irgendwie Sport zu machen.
Ja,
gesagt,
schön.
Komm, du sollst machen, was du machen möchtest. Und eben dann später die Entscheidung getroffen. Bin ich auch froh darüber.
Ja, man muss natürlich auch erstmal so seine eigenen Grenzen auch so ein bisschen testen. Ne? Also wenn man von Anfang an schon gesagt bekommt, du hast zwar diese Diagnose, aber wir beschützen dich jetzt nur und lassen dich nicht deinen Traum leben, dann ist es natürlich auch schwierig. Also wahrscheinlich kannst du da ganz, ganz viel draus ziehen und im Endeffekt hat der Volleyballsport ja auch deinen Weg weiterhin geprägt bis heute. Wenn du sagst, du bist eigentlich fast 2,30, wärst du groß geworden, jetzt sind es nur 2,02 Meter. Was sind so deine Alltagshürden?
Flugzeug macht keinen Spaß, im Flugzeug zu sitzen, das ist vielleicht der größte. Also klar, mittlerweile Türen und sowas, alles, das geht automatisch, dass man den Kopf kurz einzieht.
Wie oft machst du das pro Tag?
Weiß ich auch nicht mehr. Das ist,
wird nicht mehr gezählt.
Nee, das ist einfach automatisch und fliegen, wo die Beine keinen Platz haben, das ist tatsächlich, glaube ich, die größte Hürde. Aber mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, sich da einen Notausgang oder sowas zu reservieren. Und,
da hat man immer ein bisschen mehr Beinfreiheit.
Genau,
ne?
Mehr Beinfreiheit, das ist schon großer Luxus. Und, aber dafür wir fliegen ja nicht so oft und fahren viel Bus. Und muss ich sagen, der Bus und Zug ist ja da ein bisschen entspannter. Da hat man gleich ein bisschen mehr Beinplatz. Also keine großen Hürden im Alltag. Früher war das schwieriger, weil man da immer keine Schuhe bekommen haben. Ich habe 50,5 in Schuhgröße und eben da
Wahnsinn.
Sportschuhe zu finden.
Ja.
Das war früher nicht so einfach. Da hatte man ist mal reingegangen und gefragt, gibt es Schuhe in 50,5 und haben die vielleicht, wenn man Glück hatte, hatten die ein paar irgendwie hinten im Lager, wo sie dann rausgeholt haben und kurz Staub davon gemacht haben. Und hier eben, da gab es nicht viele Alternativen und ja, dann musste man halt das tragen, was die so hatten. Mhm. Und durch Internet und durch Online-Shopping gibt es jetzt mittlerweile auch ein paar Alternativen.
Bisschen einfacher geworden, ja, wahrscheinlich, ne, mit der Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Ich finde ja, du sprichst sehr, sehr gutes Deutsch. Dafür, dass du ja natürlich schon ein paar Jahre in Deutschland bist, aber jetzt ja deine Muttersprache trotzdem Norwegisch ist. Seit wann lebst du in Deutschland?
Muss ich kurz nachdenken. Ich habe jetzt 5 Jahre in Schwerin hinter mir, fast 6 und 2 Jahre davor. Also ich habe jetzt aufgehört zu zählen, aber so um die 7, 8 Jahre habe ich jetzt in Deutschland. Ja.
Und in der Zeit hast du jetzt Deutsch für dich extra gelernt oder kam das so mit der Zeit, kam das durch die Kontakte, durch die Menschen in Deutschland?
Hätte ich vielleicht machen müssen sollen, früher mindestens, mittlerweile geht's ja. Durch mein Jahr in der Schweiz habe ich eine Grundlage gehabt, auch Deutsch in Schule in Norwegen gehabt, aber ich glaube, die Spielerin in Berlin, da war ich bin als Junioren-Bundestrainer nach Berlin gekommen, und ich glaube, die hatten sehr viel Spaß da, mindestens am Anfang. Das war schon ein sehr einfachen Deutsch und glaube ich, weiß ich, sehr viele Fehler gemacht. Aber ja, mal so lernt man ja. Da haben die mich korrigiert und jeden Tag lernt man was Neues dazu. Und grammatisch ist es auf jeden Fall noch ein bisschen, wie sagt man?
Ausbaufähig.
Ausbaufähig, genau. ja, aber jeden Tag lernt man was Neues.
Also es hört sich wirklich super gut an in Deutsch, muss man ehrlich sagen. Hast du Tipps für Spielerinnen, die jetzt nach Deutschland kommen und eigentlich nicht so wirklich Deutsch als Sprache schon mal gesprochen haben oder auch allgemein für Menschen, die jetzt Deutsch noch nicht so gut können oder vielleicht das wollen?
Ja, einfach sich trauen, das zu benutzen. Ja. Das ist wirklich, wenn man das nie, wir haben auch viele Spielerinnen, die eigentlich sehr gut Deutsch sprechen, die trauen sich aber nicht. Weil es eben, ne, man auch hier, ich habe mich auch, ich war auch nervös, bin auch nervös, hier in die Öffentlichkeit Deutsch zu reden, weil du weißt, du machst Fehler, aber wenn du es eben nicht machst, dann
ja, dieser Lerneffekt, der bleibt halt aus, ne? Also wenn man sich nicht traut. Ja. Und so kleine Fehler machen es aber auch sehr, sehr sympathisch. Ja. Und das, glaube ich, gehört einfach zu einem Prozess mit dazu. Und da kann man auch sehr, sehr gut drüber hinwegsehen.
Ja, ich habe diesen Spruch, die Sprache, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt, habe ich mich gemerkt. Und das finde ich eigentlich ein schöner Spruch.
Ja, finde ich sehr gut. Apropos Welt, wie oft siehst du eigentlich deine Familie? Ich glaube, ihr seid auch ein bisschen verteilter, ne, in Europa. Also du bist in Deutschland, dann noch Norwegen und irgendwie ist auch noch ein bisschen Familie in Großbritannien oder so. Ihr seid da überall gefühlt.
Richtig. Ich habe 3 Geschwister. Mein jüngerer Bruder ist Polizist in Bergen. Der ist am wenigsten gereist hat, sage ich mal. Der hat sich auch Frau und Kind in Bergen nicht gemacht, aber er hat sich
Da niedergelassen, hat da sein sich gesettelt.
Ja, gesettelt hat er sich in Bergen. Bin ich auch froh, da mein Papa mindestens ein Kind in der Nähe hat.
Ja.
Und meine Schwester ist in Schottland, in Edinburgh, ist da gelandet mit ihrem Mann aus Irland und hat auch Familie gestiftet. Ist auch sehr spannend, reise ich, besuche ich sehr gerne. Ist mittlerweile lange her, aber versuchen wir auch manchmal dahin zu reisen und ihr zu besuchen. Sind eine sehr schöne Stadt und dann habe ich noch einen älteren Bruder, der in Oslo gelandet ist.
Ja, da braucht man erstmal die Zeit und dann gerade noch mit Volleyball und Saison und so, dass man da irgendwie mal so einen Treffpunkt findet, ne, wo man überhaupt zusammenkommen kann.
Ja, das war, Weihnachten war immer heilig, versucht sich einmal zu Weihnachten zu treffen und mittlerweile ist es nicht immer möglich. Früher war das einfacher, aber gefühlt spielen wir jetzt auch öfter in der Weihnachtspause. Und deshalb ist es da, ob man das genau zu Weihnachten schafft oder vielleicht schafft man das zum Silvester oder so, ist auch schön. Aber dass man sich da einmal treffen kann, das bedeutet sehr viel. Und,
ja, so Weihnachten, Silvester sind ja auch immer so Traditionen, die man ja eigentlich mit der Familie hat. Was würdest du denn sagen, welche Tradition vermisst du hier in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Am meisten vermisse ich die Hütte. Einfach Zeit auf die Hütte zu verbringen, das ist so ein Ort, wo man sich wirklich, wo man wirklich runterkommt und sich entspannen kann. Da ist das Leben eben viel ruhiger und langsamer und mittlerweile ist es auch ein bisschen Luxus geworden auf der Hütte mit Wasser und Strom. Und
das gab es früher anscheinend nicht.
Nee, das ist auch neu und deshalb, das war wirklich früher Wasser holen und Holz hacken und wirklich das einfache Essen vorbereiten. Das war so die Aufgaben, die man am Tag hat und nimmt man sich natürlich ein bisschen mehr Zeit fürs Genießen, Buchlesen und draußen sein, frische Luft.
Kann man so ein bisschen mehr entschleunigen,
ja.
Den Alltag und Stress das. Mal etwas beiseite schieben.
Ja,
und was würdest du sagen, ist in Deutschland für dich besser oder was gefällt dir besser als vorher?
Vorher
zum Beispiel in Norwegen.
Ja, hier habe ich ja mittlerweile meinen Lebenspunkt. Ich habe hier meine Frau, meine Kinder. Also da fehlt mir auch nicht viel. Das ist das Reisen auf die Hütte am Wochenende und sich da, das ist und natürlich ein paar Essenssachen, die man so nicht hier kriegt.
Mittlerweile. Zum Beispiel?
Lamm ist jetzt zu Ostern zum Beispiel.
Ah, ja.
Lamm kriegt man natürlich auch hier, aber Art und Weise, wie man das vorbereitet, das ist immer nicht so einfach. Und Weihnachtsessen, die Schafsrippchen, die wir dann auch gesalzen und getrocknet, man kriegt das ja
spannend,
natürlich
alles hier. Spannend, ist hier bei uns ein bisschen untypischer, aber
genau.
Scheint in Norwegen das Ding zu sein.
Aber ja, mein Ziel ist auch hier, vielleicht in Zusammenarbeit mit einem Fleischer, dass man die Sachen sind ja auch hier möglich zu kriegen, aber der Zubereitung ist halt ein bisschen anders. Und deshalb werde ich das auch hier, ich möchte das auch meinen Kindern beibringen, meine norwegische Tradition und Kultur und deshalb ist mittlerweile der Welt auch nicht so groß, dass man auch nicht Sachen hierher schicken kann.
Ja, na klar, kann ich total verstehen. Und du sagst, du möchtest das deinen Kindern auch alles näher bringen. Du bist ja quasi auch recht frischer Papa noch. Und wie sprecht ihr zu Hause? Habt ihr das im zweisprachigen Modell oder wie machst du das?
Ich versuche konsequent Norwegisch zu sprechen.
Ja.
Ist ja nicht so einfach, weil sehr viel auf Deutsch einfach geht und da schnell umzuswitchen ist nicht immer so einfach. Aber ich versuche da konsequent Deutsch mit die Frau und halt Norwegisch mit die Kinder. Für der Ältere ist es ein bisschen schwieriger, weil er nicht von Anfang an das mitbekommen hat, aber wenn
genau, das ist quasi dein Bonuskind, was du hast.
Genau, ja. Genau. Und wenn ich da öfter mal Norwegisch spreche, dann muss ich auch sagen, da schmilzt auch mein Herz, wenn er anfängt auf Norwegisch zu zählen. Oder,
super süß, ja.
Das ist natürlich dann sehr, sehr süß. Ja.
Also ihr habt euch da als Familie jetzt hier schön zusammen eingelebt und ihr seid jetzt auch ins Haus gezogen, richtig? Also ihr habt wirklich euren Place to be jetzt hier in Schwerin gefunden.
Das ist richtig, ja. Wir hatten vor 2 Jahren, haben wir uns einen, wie sagt man so schön, Handwerkertraum gekauft und jetzt 2 Jahre später ist das so weit, dass wir mindestens drin wohnen. Ist noch ein bisschen chaotisch, aber...
Ja. Wie viele Nerven habt ihr da gelassen?
Ja, das war eine lange Reise, aber dafür umso schöner. Das ist wirklich jetzt ein schönes Gefühl, da zu sein, wenn man weiß, das hat man wirklich auch viel selber machen können und das haben wir uns einen sehr schönen Ort gefunden, wo wir uns sehr wohlfühlen und wo wir uns sehr freuen, besonders die Kinder da hochzuziehen.
Sehr schön. Gibt es ansonsten Plätze in Schwerin, wo du gerne bist, die du besonders magst?
Ich muss ja sagen, in der Halle fühle ich mich sehr wohl. Ich bin tatsächlich sehr gerne in der Halle, in der Palmberg Arena. Außerhalb muss ich ja sagen, gibt es sehr, sehr viele schöne Orte, wo man einfach spazieren gehen kann. Also als eine, der gerne draußen in der Natur, ich war hier letzte Woche mit meinem Sohn Fahrradfahren ums Lankower, und das ist ja das Gute mit Schwerin, ist überall nicht weit zu grün und zu Wasser und so wirklich schöne Orte, und ist kein Lieblingsort, wo ich sage, da gehe ich gerne hin. Ganz viele kleine, schöne Ecken, ob das Kaffee oder was zu essen oder halt eben einfach draußen sein.
Wir haben ja schon so ein bisschen über deine Profisportlerkarriere gesprochen, die du dann ja leider aufgeben musstest. Und du bist ja aber trotzdem im Volleyball geblieben. Lass uns doch mal anschauen, wie du Richtung Trainer gekommen bist. Also vom Spieler zum Trainer, wie kam das plötzlich?
Ja, die Frage kam ja dann, als ich aufhören musste, kam auch schnell die Frage im Schweden gleich, ob ich nicht mit die Nachwuchsspielerinnen aushelfen möchte als Trainer, was ich auch gemacht habe. Das war eine große Entscheidung, und ich habe gesagt, bin ich gerne einfach im gleichen Umfeld, nicht zu viel auf einmal ändern, und dann bin ich auch in Schweden geblieben. Habe mein Leben da weitergeführt und als Trainer so leicht angefangen mit Nachwuchsspielerinnen. Kam aber ziemlich schnell ein Anruf von meinem damaligen Trainer in Norwegen, das Volleyball-Gymnasium, und die haben dann gefragt, wir haben gehört, dass du aufhören musstest, aber hättest du Interesse bei uns als Trainer anzufangen? Fand ich eine coole Möglichkeit und eine spannende Möglichkeit, und bin dann zurück nach Sand gezogen, um da als Trainer zu arbeiten, und bin auch da 2 Jahre, hat dann eine gute Grundlage gelegt, glaube ich, bevor Tore Alexandersen, der auch viel in Deutschland beim SSC und in Stuttgart Trainer war, war damals Trainer in Stavanger. Er hat ein Angebot, zurück nach Schwerin zu kommen, und er hat einen Ersatz für seinen Trainerjob in Stavanger gesucht. Und ich hatte ihn damals sehr viel besucht in Stavanger, um einfach zu lernen, um zu sehen. Er hatte dann der Verein empfohlen, mich als seinen Nachfolger zu nehmen. Deshalb bin ich dann auch nach Stavanger gezogen und habe dann ÜES Stavanger trainiert, weiter für 3 Jahre. Und dann danach ging es halt ins Ausland. Da war nochmal Tore dafür verantwortlich.
Mensch, Tore hat einen ganz schönen Einfluss auf dein Leben wahrscheinlich gehabt, ne? Er ist ja leider kürzlich verstorben, aber ihr scheint da sehr viel Verbundenheit miteinander gehabt zu haben.
Das stimmt. Wir haben viel zusammen gemacht und hat mich alles möglich gemacht, und ich muss sagen, ich bin auch heute hier viel dank seiner Initiative und dank seiner Arbeit. Da bin ich ihm natürlich sehr, sehr dankbar.
Hattet ihr hier in Schwerin auch noch eine Überschneidungsphase, oder habt ihr euch verpasst?
Ich habe ihn nur besucht in Schwerin öfter mal, deshalb war das auch ganz speziell, hier einen Job zu kriegen. Das hat sich gleich von vorne an ein bisschen angefühlt, als ob ich nach Hause komme. Das war so meine erste Auslandsposition oder Station, was ich besucht habe, und Tore zusammen mit israelischer Nationalmannschaft, damals mit Ari Salinger, die hatten hier Trainingslager in Schwerin, und das fand ich damals sehr, sehr spannend, also Volleyball auf ein viel höheren Niveau, als was wir sonst in Norwegen hatten, zu besuchen und zu sehen, und deshalb war der Verbindung zu Schwerin von vorne an sehr
war da
speziell.
Ja, schön. Und du hattest ja schon erwähnt, du warst ja auch Trainer in Berlin. Das war quasi deine Station, bevor du dann richtig nach Schwerin gekommen bist.
Richtig. Ich, wie gesagt, aus Stavanger bin ich nach Polen gegangen, da mit Tore. Da waren wir in Breslau 2 Jahre zusammen, bevor ich ein Jahr in Baku, in Aserbaidschan hatte. Und dann bin ich eben nach Berlin gekommen.
Und in Berlin hast du welche Position als Trainer übernommen?
Junioren-Bundestrainer für die U19 Nationalmannschaft.
Wie lange bist du da gewesen?
Da war ich 2 Jahre und dann gab es die Möglichkeit, nach Schwerin zu kommen und wieder ins Profi. Davor war ich in Profi-Volleyball. Ich bin sehr froh über die 2 Jahre in Berlin. Das hat mich die Möglichkeit gegeben, Volleyball in Deutschland sehr gut kennenzulernen und viele Trainer, viele Kontakte, aber eben in Nachwuchs-Volleyball mache ich immer wieder gerne. Nachwuchs-Volleyball ist auch sehr interessant und ist kann auch sehr viel davon lernen, aber eben das Arbeiten im Profi-Volleyball ist auch sehr speziell und die Möglichkeit zu haben, ganz oben mitzuspielen, ist eben was man, was ich mindestens zu der Zeit gerne am liebsten mache.
War das denn auch eine neue Herausforderung für dich, als du nach Schwerin gekommen bist?
Ja, klar. Das ist, jede Station ist was Neues und muss man sich neu orientieren und in einem neuen Team finden. Und da war in Berlin war ich auch Cheftrainer und hier wieder dann sich als Co-Trainer einzurichten, ist natürlich auch eine neue Umstellung. Aber muss ich sagen, ich fühle mich sehr wohl im Team hier und im Umfeld und muss ich auch sagen, da hat man wirklich eine Mannschaft und ein Team ums Mannschaft herum, die wirklich Weltklasse ist. Und das macht mich sehr stolz, hier zu sein. Und glaube ich, gibt in Deutschland und auch auf der Welt einfach nirgendwo anders.
Das ist immer total schön zu hören, weil ich frage tatsächlich öfter mal nach, was ist das Besondere am SSC? Und da kommen meistens genau diese Antworten, dass eben diese Atmosphäre so familiär ist und dass man einfach so nah miteinander ist und so eine super professionelle Umgebung auch hat, wie man sie vorher noch nicht unbedingt woanders kennengelernt hat. Das würdest du quasi auch so wieder bestätigen können.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich in den kleinen Details, dass wir sprechen viel über die letzte Prozente rauszuholen und das geht die Aufmerksamkeit, das ist vom Geschäftsstelle zu Trainer zu den Fans und das ist einfach ganz viele kleine Räder, die ein ganz großes Rad am Ende drehen hier und darüber können wir, glaube ich, sehr lange sprechen und es bestimmt auch sehr viele spannende Eindrücke, was alles passiert, aber das ist wirklich viel, was in den Kulissen passiert und wenn man sich Gedanken macht über wie die Spieler sich am wohlsten fühlen können und ich finde es ja eine schöne Sache, wenn so eine Schokolade auf der Kissen liegt in der Wohnung und mit einem kleinen persönliches Brief, wenn du kommst und
wenn neue Spielerinnen nach Schwerin ankommen, neu ins Team quasi kommen.
Fühlst dich gleich willkommen dann. Und da hat sich aber ganz viele Leute darüber Gedanken gemacht, wie man sich und dass die Spielerinnen sich hier 100% auf den Sport konzentrieren können, bringt dann entsprechend auch die Leistung mit.
Ja, schauen wir doch mal auf deinen Alltag als Co-Trainer. Was sind deine Funktionen im Trainingsalltag? Wofür bist du da zuständig?
Es ist ein ganz unterschiedliche. Also es fängt ja an in der Vorbereitung, da wo Felix ganz oft ja mit Nationalmannschaften unterwegs ist, habe ich meistens die Verantwortung für die Vorbereitung. Dann im Alltag hier ist es Viel Training natürlich, individuelles Training. Das ist auch, glaube ich, eine Stärke in Schwerin. Das ist der Felix und ich und Paul. Wir haben alle gute Qualitäten als Trainer und können alle Training leiten. Und das ist eben diese alltägliche Training, wo wir jeden Morgen fast verschiedene Spielerinnen zum Training haben und daran arbeiten, jede individuelle Spielerin wirklich besser zu kriegen. Und dann im Nachmittag gehen wir halt zusammen ein bisschen komplexer zusammen zu trainieren. Und das tägliche Trainingsarbeit ist auch sehr, sehr reizvoll. Es macht auch viel Spaß, individuell mit den Spielerinnen zusammenzuarbeiten. Okay, wie können wir da nochmal zu diesen 1-2%, was wir rausholen können? Darum geht es am Ende. Und das ist viel das Training, das ist auch unsere Hauptbeschäftigung, sage ich mal.
Bist du da für eine bestimmte Position zuständig oder ist es egal, ob Mittelblock oder Libera oder Außenangriff?
Im Training nicht. Also im Training, da nehmen wir alle die verschiedenen Gruppen und heute Morgen hatte ich Fleur und Nova in der Annahme. Gestern hatte ich Marie als Diagonal, also das ist sehr unterschiedlich. Pia, weil ich im Spiel eher für Zuspiel und in der Vorbereitung auch viel die Zuspieler vorbereite, mache ich viel mit den Zuspielern, aber im Training mache ich mit allen ein bisschen was. Und sonst die Woche ist ja viel auch Spielvorbereitung. Da sind wir für die Spielvorbereitung verantwortlich oder mindestens Felix da den Rücken frei zu halten, sodass er sich auf ein paar andere Sachen konzentrieren kann die Woche und ihn dann die Spielvorbereitung so geben, sodass er sich in Ruhe hinsetzen kann und wirklich den Gegner studieren kann mit den ganzen Zahlen und Papiere drumherum. Dann kommt es eben zum Spiel, zum Highlight der Woche. Da bin ich, wie gesagt, eher für die Zuspieler verantwortlich auf unserer Seite.
Ja, das ist ganz spannend, so deine Funktion auch während des Spiels zu sehen. Ne? Also man beobachtet dich ja auch, wie du quasi auf der Trainerbank bist, als Co-Trainer, als Mensch. Und wir haben da einen kleinen O-Ton aus dem Interview, da hören wir jetzt mal rein, was du mir im Interview nach dem Spiel gesagt hast.
Man merkt ja immer, zum Anfang ist auch auf der Trainerbank alles eher noch ruhig. Auch Felix am Spielfeldrand ist immer noch ein bisschen gediegen. Zum Schluss nachher geht es dann echt schon ans Eingemachte. Wie fühlt ihr euch in der Position als Trainer, als Co-Trainer, da irgendwie auch interagieren zu können, die Mannschaft nochmal nach vorne zu bringen, nochmal zu pushen, um wirklich das Meistmögliche rauszuholen?
Ja, da finde ich, da sind wir ein gutes Team, ne? wo Felix ein bisschen mehr auf die Emotionen geht, bin ich ja der ruhige Typ und so gleichen wir uns eigentlich ganz gut aus.
Ja, du hast es gesagt, du bist immer eher so der Ruhigere, während Felix da schon auf und ab läuft und man sieht ja auch, ne, Felix ist natürlich auch ein bisschen impulsiver manchmal, ein bisschen emotionaler, bist du einfach der Ruhepol auf der Bank.
Ja, ich habe früh diesen Stempel gekriegt. Warum, weiß ich nicht, ob das mit meiner Größe zu tun hat oder ich bin zwar nicht immer so ruhig, das ist auch am Ende der Satz, schwitze ich auch gerne, aber ja, vielleicht nach außen zeige ich das nicht so viel, nicht so deutlich.
Ja, du wirkst sehr, sehr gelassen, wirklich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da innerlich auch manchmal ganz anders aussieht. Man sieht dann manchmal dich so ein bisschen auch mit Paul noch kommunizieren. Worum geht's da? Geht's da auch um Wechsel oder was tauscht ihr euch noch aus? Was sind nachher auch die Momente, die ihr Felix weitergebt oder welche Infos er dann auch von euch braucht während des Spiels?
Ja, das ist ein guter Austausch, dass wir einfach uns kurz absprechen wollen, diskutieren wollen, okay, was können wir jetzt machen, gibt es irgendwas vorzubereiten, eine Spielerin, die wir jetzt bringen können am Ende, die einen Unterschied machen können. Und ja, manchmal ist es einfach ein Kommentar zum Spiel, ist ein guter Austausch da und ja, eben diese hektische versuche ich ja zu vermeiden, weil ich dann auch nicht eine gute Entscheidung treffen kann, wenn man aus der Hektik, finde ich, ja, muss man ja versuchen, da irgendwie das Spiel ein bisschen objektiver zu beobachten und einschätzen. Und ich hatte die Folge mit Felix gehört, dass man auch diese Entscheidungen, diesen Wechseln zum Beispiel, es nicht nur Zahlen dazu. Und wir gucken natürlich in erster Linie auf die Zahlen und dann diskutieren wir eben, ob das wirklich auch so, ob unser Eindruck stimmt. Und wenn beide stimmen, dann sagen wir vielleicht oder geben Felix einen Hinweis, dass wir vielleicht wechseln wollen oder ob wir da was machen können. Und wenn das unterschiedliche Meinungen sind, dann diskutieren wir und vielleicht haben wir zwei Meinungen, ist auch gut. Und dann am Ende muss dann Felix die Entscheidung treffen.
Ja, und man hat ja auch so, wenn nachher die Crunch-Time kommt im Spiel, ne? Also wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, wo du auch sagst, da bist du dann auch schon mal ein bisschen emotionaler nach hinten raus. Wie schafft man es da denn von der Trainerbank aus, die Mannschaft nochmal mehr zu motivieren?
Das ist auch nicht ein Antwort. Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. In welches Spiel bist du, in welcher Phase bist du? Manchmal ist es die Ruhe, manchmal ist es ja diesen Augenkontakt, Körpersprache, der eine Kommentar, das ist ganz unterschiedlich und das ist auch jeder Spielerin, glaube ich, unterschiedlich. Einige brauchen da Fußen im Hintern, sage ich mal, und eine braucht da eher eine Hand auf der Schulter und einige möchte lieber für alleine, für sich irgendwie sich hinsetzen und kurz mit dem Bauch atmen. Das ist ganz spannend, auch da mit Sportpsychologen zu sprechen und hören, okay, welche Tools haben wir da zur Verfügung? Und wie gesagt, das Schwierige ist ja, du triffst da nicht alle mit einem Werkzeug, sag ich mal, sondern...
Dafür sind ja auch viel zu viele individuelle Persönlichkeiten dabei, ne? Ja. Das ist aber ganz spannend, was du sagst, weil die eine braucht eben das, die andere braucht das, dass ihr da so sehr speziell auch drauf eingehen könnt. Und über so eine Saison lernt man ja auch die Spielerin wahrscheinlich zu lesen. Also man weiß schon, okay, wenn es bei der gerade nicht funktioniert, dann müssen wir das mal so umstellen oder dann müssen wir mal auf die Art und Weise rangehen. Und wenn ihr ein Timeout habt, du hast gesagt, du bist da auch mehr für die Zuspielerin zuständig. Was kannst du dann den Zuspielerinnen in diesem Moment besonders mitgeben?
Da ist ein Feedback meistens an, was wir uns vorgenommen haben, ob das noch stimmt oder ob wir da was ändern müssen. Da legen wir vor dem Spiel eine Taktik, was wir machen wollen. Und da gebe ich da meistens ein Feedback, passt das oder müssen wir da noch was ändern? Manchmal gebe ich auch ein Feedback an das Zuspiel, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, ein bisschen abhängig von, wie das passt. Manchmal sind sie auch unsicher, okay, was passt gerade nicht, sehe ich, ich habe das einfach in einem anderen Winkel von draußen und können die da ein Feedback geben. Die sind jetzt meistens ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger oder und so können wir uns dann abstimmen, sodass die Pässe da stehen, wo die stehen sollen.
Und wie schafft ihr es, den Überblick zu behalten? Also man hat so unterschiedliche Eindrücke, die unterschiedlichen Positionen, jeder hat auf dem Feld seine Rolle. Da muss man noch total konzentriert sein, oder nicht? Das alles auch nebenbei noch mitzubekommen, sich zu verständigen, zu kommunizieren und dann auch noch Feedback zu geben oder Tipps zu geben.
Ja, man macht es ja mittlerweile ein paar Jahren und deshalb wird es ja natürlich einfacher und einfacher. Aber alles kriegt man natürlich auch nicht mit und deshalb ist diesen persönlichen Austausch mache ich auch sehr gerne, weil du einfach, ist da schwieriger, wenn du über alles ein bisschen wissen muss oder eben ich gucke besonders auf Zuspiel und kann mich da ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Verpasst man dann natürlich, manchmal weiß ich ja gar nicht, was die auf der anderen Seite gemacht haben sozusagen, ein bisschen Aber dafür ist ja dann zum Beispiel Paul verantwortlich. Und deshalb auch der Austausch, ob das so stimmt, unsere Eindrücke. Manchmal frage ich, okay, machen die wirklich so viele Tipps wie meinen, weil da hat man nur so einen kleinen Eindruck und dann kann man immer nachfragen, stimmt das oder stimmt das eben nicht? Und da ist immer eine sehr wertvolle Austausch während des Spiels.
Ist das normal, dass ihr zwei Co-Trainer seid, damit ihr euch die Aufgaben auch ein bisschen aufteilen könnt? Oder ist das eigentlich eher Luxus, dass ihr zwei Co-Trainer seid beim SSC?
Das ist auf jeden Fall ein Luxus, abhängig von wo man guckt. Ich glaube, es gibt Mannschaften, die noch viel mehr Staff-Mitglieder haben. In Deutschland ist es meistens nicht so der Fall. Da haben wir schon eher mehr als weniger. Mhm. Also das wissen wir auch sehr zu schätzen. Das ist halt so, dass je mehr du bist, je mehr Daten, je mehr Sachen kannst du auffassen und verbessern. Und das ist immer eine schwierige Entscheidung, glaube ich, um man sich sowas leisten kann. Aber ich glaube, um besser zu werden, ist natürlich mehr besser.
Mhm. Und warum ist dein Hauptfokus die Position Zwischenspiel? Ich meine, du als Mittelblocker, da hätte man ja auch meinen können, okay, das hast du selber auch gespielt, da guckst du eher auf den Mittelblock.
Ja, das hat sich so ergeben. Das haben wir uns auch nicht so ausgesucht, glaube ich. Wie gesagt, mittlerweile bin ich auch ein paar Jahre hier und man merkt auch, okay, was macht man, was macht Spaß und wo hat man seine Stärken. Und da wechseln wir auch vom Jahr zu Jahr die Verantwortung, einfach um neue Aufgaben und nicht da, ich sag mal, Langeweile zu kriegen. Mhm. Einfach eine neue und dadurch lernt man auch was Neues. Aber mittlerweile habe ich die Verantwortung jetzt, glaube ich, 2 Jahre. Und für nächste Saison werden wir dann uns wieder hinsetzen, diskutieren. Okay, wollen wir was tauschen? Wollen wir was wechseln? Hat sich so ergeben.
Kann ich mir vorstellen, dass das aber auch ein gutes allgemeines Trainergefüge dann ist, dass man auch eben sagt, okay, wir sind nach wie vor flexibel und wir können nach wie vor auch gucken, dass man nochmal Aufgaben umverteilt oder neu aufteilt, damit eben auch für jeden so dieser gewisse Ansporn und diese Herausforderung auch einfach bleibt, oder?
Ja. Das ist richtig. Aber wie gesagt, diesen Austausch zwischen Felix und Paul und mich, das entscheiden wir vor jeder Saison, wie wir das machen wollen. Dann ist es eine gesunde Diskussion, wie wir das am besten, oder wir müssen auch gucken, wo wir am meisten rausholen können. Mhm. Macht auf jeden Fall Spaß.
Lass uns doch gerne auch nochmal ganz kurz auf die Zwischenrunde schauen. Jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habt ihr gegen Suhl noch nicht gespielt. Das Spiel steht bevor, aber eure Ausgangsposition ist ja eine sehr, sehr gute. Also ihr könntet quasi mit Platz 1 aus dieser Zwischenrunde rausgehen. Was erwartet ihr jetzt vom letzten Spiel der Zwischenrunde?
Ja, es ist ein Spiel, wo es für Suhl um nichts geht und für uns um sehr viel geht. Wir freuen uns natürlich, dass wir das selbst im Hand haben, mhm, für uns entscheiden können. Wenn wir da ein gutes Spiel absolvieren, dann werden wir auch Erster. Ich glaube, wir brauchen jetzt 2 Sätze, also einen Punkt, um Erster zu werden. Und darauf werden wir auf jeden Fall reingehen, und wäre auch ein Vorteil, wenn wir dann in den Playoffs reingehen.
Erste Position oder Tabellenerster heißt dann auch, ihr hättet natürlich das Heimrecht für die Playoff-Spiele, oder?
Richtig.
Ja, und das möchte man natürlich schon sehr, sehr gerne mitnehmen, wenn man in die Playoffs reingeht.
Merkt natürlich, dass Heimspiele mit die ganz tollen Fans, die wir haben, da im Rücken, das macht schon einen großen Unterschied, ob man... Klar, es ist vielleicht auf dem Papier nicht so viel, aber das Entscheidungsspiel hast du ja dann am Ende bei dir zu Hause. Und das kann, haben wir auch erlebt, das kann auch entscheidend sein.
Mit einer gelben Wand im Rücken spielt es sich ein bisschen einfacher manchmal.
Auf jeden Fall.
Was denkst du allgemein über das Konzept der Zwischenrunde? Man hört verschiedene Stimmen, es ist ja in dieser Saison ganz neu, gab es ja vorher nicht. Was macht das mit der Bundesliga?
Ja, ich bin auch ganz ehrlich keinen großen Fan davon. Ich finde es kompliziert und auch nicht so ganz fair, wenn man dann eine Hauptrunde und dann plötzlich wird es Plus- und Minuspunkte oder dass man 3 Punkte, wo man vielleicht ganz nah aneinander waren und dann springt man plötzlich 3 oder 6 Punkte voneinander weg. Ja. Man hat das so vernünftig gelöst, glaube ich, um da noch mehr ein paar Spiele und hat es probiert. Ich hoffe, dass man eine andere Entscheidung für nächste Saison trifft und ein anderes Format, wo wir trotzdem viele gute Spiele haben, aber dass man eben das vielleicht ein bisschen einfacher. Ich dachte ja, dass man vielleicht den Playoffs ein bisschen verlängert, dass man eher statt Best of Three, sondern Best of Fünf Spiele spielen oder sowas. Aber ja, da muss man auch ehrlich sagen, ich hoffe auch, dass wir ein paar mehr Mannschaften in der ersten Bundesliga haben, sodass wir nicht über eine eventuelle Zwischenrunde diskutieren müssen.
Genau, das ist ja nämlich das Problem, dass einfach zu wenig Mannschaften mittlerweile in der ersten Bundesliga sind. Aber die Playoffs, klar, die stehen jetzt an und eigentlich stehen ja auch schon alle Teilnehmer fest, oder? Also da ist Aachen leider schon raus. Die haben es in der Zwischenrunde nicht geschafft. Das heißt, ihr könnt jetzt schon spekulieren, wie die Aufstellung für die Playoffs aussieht. Was erwartet ihr euch?
Ja, also ich, also wenn wir gewinnen, dann kriegen wir Phil Spielburg. Und ja, wenn wir nicht gewinnen, dann wird es viel Spekulation. Aber dann sind wir auch, da haben wir das auch nicht mehr selber in eigenen Hand, sondern abhängig von Phil Spielburg und Wiesbaden. Deshalb werden wir da abwarten und sehen, wer wir da eventuell kriegen. Aber ich gehe davon aus, dass wir gewinnen und dass wir dann
davon auch... Davon gehe ich auch aus. Wobei Suhl manchmal auch so eine Überraschungskiste ist, oder? Also das war noch nie einfach Richtung Playoffs.
Ist auf jeden Fall nie ein einfaches Spiel und ist immer schwierig, da in Suhl zu gewinnen. Aber ich glaube an unser Team und an unsere Spielerinnen und finde, wir sind in guten Rhythmus. Wir gehen da mit viel Selbstvertrauen aus dem Spiel gegen Stuttgart raus und bin mir auch sicher, dass wir das für uns entscheiden können in Suhl.
Man muss ja sagen, das ist der einzige Titel, der in dieser Saison noch möglich ist für den SSC, nämlich die Meisterschaft zu gewinnen. Erzeugt das besonderen Druck innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Trainerteams, von außen oder von innen?
Ja, auch, aber ist ja auch, habe ich das Gefühl, sorgt eher für extra Motivation, dass man sagt, hier, das ist jetzt unsere letzte Chance, um einen Titel zu holen und mit Druck muss man umgehen können und wir sagen auch, dass Druck ein Privileg ist, dass wenn man Druck hat, hat man sich was erarbeitet. Ist kein Druck da, ist keine Erwartung da, dann hat man auch nicht viel geschafft und gewonnen. Und hier hat man eine sehr hohe Erwartungshaltung und das ist aber auch gut so. Das haben wir uns verdient und darüber sind wir auch sehr stolz.
Über Jahre natürlich aufgebaut, ne? Also der SSC ist ja nicht umsonst Rekordmeister. Richtig. Und da hoffen wir natürlich, dass wir Richtung Meisterschaft auch nochmal wieder definitiv ins Finalspiel kommen. Mal gucken, wer es dann sein wird und dass das Finalspiel oder die finalen Playoff-Spiele dann auch zum Gunsten des SSC ausgehen würden. Das ist, ich glaube, für uns alle ein Traum. Ganz zum Abschluss würde ich dich gerne noch einmal fragen, wofür du dem Volleyballsport dankbar bist.
Och, das
eine große Frage, ne?
Ist eine lange Liste, glaube ich, ja. Ich bin einfach sehr dankbar, dass ich hier sein darf, dass ich so viel erleben durfte in vielen Ländern und viele Leute kennengelernt dürfte und habe. Und da ist es manchmal ein bisschen, wie sagt man, surreal. Wo man denkt, ist das wirklich mein Job und mein Beruf und man steht da in der Halle und das ist am Ende dein Büro und man darf das jeden Tag machen. Und das bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie gesagt haben, lieber mach lieber was, wo du Leidenschaft mit das mit Leidenschaft machen kannst, als statt irgendwie am meisten Geld zu verdienen. Und darüber bin ich auch sehr dankbar. Ich konnte wirklich mein Hobby zu Karriere machen und das macht mir jeden Tag sehr viel Spaß.
Sehr schöne Worte zum Abschluss. Martin, vielen lieben Dank, dass du hier gewesen bist, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast und dass wir so viel auch über dich und dein privates Leben erfahren durften.
Vielen Dank.
Auch zukünftig werden wir euch natürlich mit Infos und Geschichten rund um den SSC Palmberg Schwerin versorgen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert unseren Kanal und schreibt uns auch gern eine Mail mit Fragen oder Feedback an ssc@fragen-podcast.de.
Ja, wir stehen auf und singen. Hey, hey, SSC, das größte Ding in Schwerin.